Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von CEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Guten Tag, werte Zuhörer am Radio. Mein Name ist Michel Wiebe, ich bin Lehrer an der Bibelschule Loma Plata. In dieser Serie beschäftigen wir uns mit der Botschaft der 12 kleinen Propheten. Zu Beginn will ich eine wichtige begriffliche Klärung wiederholen, die oft zu Missverständnissen geführt hat. Wenn wir von den 12 kleinen Propheten sprechen, dann hat das nichts mit der Qualität oder mit der geistlichen Autorität ihrer Botschaft zu tun. Der Begriff kleine Propheten hat sich schlicht im Laufe der Jahrhunderte in unserer Sprache eingebürgert, weil diese 12 Bücher, gemeint sind die Bücher aus dem Alten Testament von Hosea bis hin zu Maleachi, in ihrem textlichen Umfang kürzer sind, wenn man sie mit den drei sogenannten großen Propheten vergleicht, Jesaja, Jeremia und Hesekiel, die bedeutend länger sind. Die Bezeichnung kleine Propheten ist also eine rein formale Beschreibung der Textmenge. Heute kommen wir zu dem 11. Propheten dieser Reihe, nämlich zu dem Propheten Sacharja. In diesem Beitrag wollen wir uns die Zeit nehmen, uns einen Überblick zu verschaffen. Wir werden uns fragen, wer war dieser Mann, zu welcher Zeit und in welchem politischen Umfeld hat er gewirkt? Und was ist der rote Faden, der Kern seiner Botschaft? Lasst uns direkt in den Text einsteigen. Das Buch Sacharja beginnt mit einer sehr präzisen Vorstellung. In Kapitel 1, Vers 1 lesen wir folgende Worte: Im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos. In diesem ersten Vers wird uns nicht nur eine genaue Zeitangabe gegeben, über die wir gleich noch ausführlich sprechen werden, sondern auch eine Beschreibung der Person Sacharjas. Er wird der Sohn Berechias, des Sohnes Idos, der Prophet genannt. Diese ausführliche Namensnennung über drei Generationen hinweg eröffnet uns einen Blick auf die Herkunft und die geistliche Prägung dieses Mannes. Sacharja gehört, wie wir eben erfahren haben, zur Familie Idos. Ido wird in Nehemia Kapitel 12 unter jenen Rückkehrern genannt, die nach der babylonischen Gefangenschaft in das Land Israel zurückkehrten. Viel wichtiger als diese familiäre Randnotiz ist, was sie uns über Sacharjas Stellung im Volk zeigt. Ido gehört gemäß dem Stammbaum zu den Priesterfamilien der Rückkehrer. Das bedeutet, Sacharja ist nicht nur ein Prophet, der eine unmittelbare Offenbarung von Gott empfängt, sondern er stammt auch aus einem priesterlichen Geschlecht. Ein weiterer Blick in die spätere jüdische Überlieferung gibt uns noch mehr Informationen über die Person Sacharjas, auch wenn das im biblischen Text nicht direkt steht. Nach späterer jüdischer Überlieferung gehörte Sacharja zur sogenannten Großen Synagoge. Das war ein Rat von etwa 120 Männern, zu denen auch Personen wie Esra und Nehemia gezählt werden. Dieser Rat soll nach dem Exil die geistliche Neuordnung Israels maßgeblich gestaltet haben. Er wird oft als der Vorläufer des späteren Hohen Rates des Sanhedrins angesehen, der zur Zeit des Neuen Testamentes die höchste religiöse Instanz darstellte. Auch wenn dies eine spätere Überlieferung ist, unterstreicht es doch eines. Sacharja war kein Außenseiter, der irgendwo am Rande schrie, sondern er stand im Zentrum der geistlichen Führung, die versuchte, Israel nach der Katastrophe des Exils wieder auf ein festes Fundament zu stellen. Während die Bibel selbst uns nur wenige persönliche Einzelheiten über den Propheten Sacharja gibt, ist sie bei der zeitlichen Einordnung seiner Botschaft sehr spezifisch und genau. wir haben es gehört, im 8. Monat im 2. Jahr des Darius. Das gewaltige babylonische Weltreich, das Jerusalem zerstört und das Volk in die Sklaverei geführt hatte, war untergegangen. Im Oktober des Jahres 539 vor Christus eroberte Kyros, der König von Medien und Persien, die Stadt Babylon. Das war das Ende einer Ära. Das Perserreich trat an die Stelle Babylons und wurde zur neuen Weltmacht. Doch Kyros war ein völlig anderer Herrschertyp als seine Vorgänger. Während die Assyrer und Babylonier darauf setzten, Völker durch brutale Verschleppung und Identitätsraub zu unterwerfen, verfolgte Kyros eine Politik der religiösen Toleranz. Er wollte loyale Untertanen statt eines unterdrückten Volkes. Daher gewährte er den unterworfenen Völkern eine weitgehende Selbstständigkeit in ihren religiösen Bräuchen und Kulten. Bereits im Jahr 538 vor Christus, nur ein Jahr nach der Eroberung Babylons, erließ Kyros deshalb ein bahnbrechendes Edikt. Er erlaubte den Juden, die seit 70 Jahren im Exil lebten, die Rückkehr in ihre Heimat. Die Tore standen offen. Doch nur eine kleine Gruppe, etwa 42.000 Menschen unter der Führung Zerubabels, machte sich tatsächlich auf den Weg in die alte Heimat. Viele andere hatten sich in Babylon eingerichtet, waren wohlhabend geworden und scheuten die Mühen eines Neuanfangs in den Trümmern. Diejenigen, die mutig zurückkehrten, fanden ein zerstörtes Jerusalem vor. Dennoch packten sie an. Zuerst wurde der Brandopferaltar wieder errichtet und der Opferdienst wurde wieder aufgenommen. Kurz darauf begannen sie mit dem Wiederaufbau des Tempels. Die Fundamente wurden gelegt und es herrschte zunächst Euphorie. Doch dann kam der Stillstand. Warum? Zum einen gab es großen äußeren Widerstand. Die Nachbarvölker, besonders die Samariter, wollten kein starkes Jerusalem. Sie schüchterten die Bauleute ein und schrieben Beschwerdebriefe an den persischen Hof. Zum anderen kam die innere Entmutigung hinzu. Die wirtschaftliche Lage war prekär, Missernten plagten das Volk, die Menschen zogen sich in ihre eigenen Häuser zurück, während das Haus Gottes, der Tempel, eine unfertige Ruine blieb. Die anfängliche Hoffnung der Rückkehrer war nun von den alltäglichen Herausforderungen erstickt worden. In genau diese geschichtliche Lage hinein tritt nun der Prophet Sacharja. Er redet nicht aus sicherer Distanz, sondern er steht mitten im Staub der Baustelle. Das von ihm genannte Datum, das 2. Jahr des Darius, entspricht unserem Jahr 520 vor Christus. Mit dieser Zeitangabe wissen wir auch, dass Sacharja somit ein Zeitgenosse des Propheten Haggai ist, der im selben Jahr auftritt. Während Haggai im Auftrag Gottes vier Reden hält, ist Sacharja ein Prophet, der vor allem durch Visionen spricht. Gerade diese bildhafte und symbolreiche Art der Offenbarung prägt den Aufbau und den Inhalt des Buches. Das Buch Sacharja ist das längste unter den kleinen Propheten. Darum ist es auch angebracht, dass wir uns in dieser Serie die Zeit nehmen, uns in diesem Jahr ausschließlich mit der Botschaft dieses Propheten zu beschäftigen. Das Buch entsteht also in einer Zeit äußerer Schwäche und innerer Entmutigung. Aber der Blick des Propheten richtet sich weit über diese Situation hinaus. Er deutet die mühsame Gegenwart im Licht von Gottes Handeln und beleuchtet aus diesem Blickwinkel die Vergangenheit und gibt zugleich eine Vorschau auf die Zukunft. Dabei gibt es vor allem drei große Schwerpunkte, die das Buch durchziehen. Einmal die erneuerte Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, dann die wirksame Gegenwart Gottes durch seinen Geist und schließlich die kommende Heilswirklichkeit, in der Gottes Verheißungen ihre endgültige Erfüllung finden. Lasst uns diese Schwerpunkte kurz näher betrachten. Wir haben bereits gehört, dass der Tempelbau sich im Stillstand befindet. Doch Sacharja beginnt seine Rede nicht mit organisatorischen Anweisungen, er kommt nicht mit Bauplänen oder Arbeitsanweisungen, sondern seine erste Botschaft ist eine geistliche Grundsatzerklärung. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, so will ich zu euch umkehren. Steht in Sacharja 1, Vers 3. Damit wird der zentrale Ausgangspunkt des Buches genannt. Die Notlage Israels wird nicht in erster Linie als äußeres Problem beschrieben. Es ist kein bautechnisches Problem, es ist kein Finanzproblem, sondern als Beziehungsproblem. Der stillstehende Tempelbau ist nur ein Symptom für eine tiefer liegende Krankheit. Das Herz des Volkes ist weit weg von Gott. Der Prophet macht deutlich, dass äußere Wiederherstellung, also ein glänzender neuer Tempel, absolut wertlos bleibt, wenn keine innere Umkehr stattfindet. Man kann im verheißenen Land leben und trotzdem geistlich im Exil sein. Sacharja ruft zu einer bewussten Neuausrichtung. Es geht um die Wiederaufnahme einer gestörten Beziehung. Der Prophet stellt klar, Gottes Nähe ist verheißen, aber sie ist nicht automatisch gegeben, nur weil man im verheißenen Land lebt, sondern der Segen Gottes wird im Gehorsam empfangen. Dabei richtet er den Blick zurück auf die Väter und verstärkt damit die Warnung. Die Väter hatten die Propheten nicht gehört und die Konsequenzen ihres Ungehorsams erfahren. Die Gegenwart steht unter dem Gewicht dieser Geschichte. Umkehr bedeutet deshalb nicht, neu anzufangen, als gäbe es keine Vergangenheit, sondern aus ihr zu lernen und sich bewusst unter Gottes Wort zu stellen. Auf diese grundlegende Aufforderung zur Umkehr folgt als nächster Schwerpunkt die Zusage von Gottes Gegenwart. Gott bleibt nicht auf Distanz, sondern macht deutlich, dass er sein Volk sieht, kennt und begleitet. In den 8 Nachtvisionen entfaltet Gott ein Bild seiner Gegenwart. Er zeigt dem Propheten, dass er die Weltmächte im Blick hat, dass er die Sünde aus dem Land entfernen will und dass er Jerusalem wieder zu seinem Wohnsitz macht. Eine zentrale Aussage dieses Teils finden wir in Kapitel 4, Vers 6, wo Gott sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Heerscharen. Dies ist eine radikale Absage an jeden menschlichen Aktionismus und an das Vertrauen auf politische Bündnisse oder militärische Stärke. Der Wiederaufbau ist nicht die Leistung von Menschen, von Zerubabel oder Joshua, die später genannt werden, sondern das Wirken des Geistes Gottes. Gott erneuert sein Volk nicht nur durch neue Strukturen, sondern durch eine innere geistliche Kraft. Das ist der Trost für ein Volk, das sich schwach und politisch unbedeutend fühlt. Wo Gott sagt, eure Schwäche ist kein Hindernis für meinen Geist. Diese Tatsache, dass der Wiederaufbau Jerusalems nicht eine Frage von Macht, Organisation oder Durchsetzungsvermögen, sondern Gottes eigenes Wirken entscheidend ist, führt zum dritten Schwerpunkt des Buches. Der Wiederaufbau Jerusalems ist nicht das Ziel, sondern Teil eines größeren Weges. Immer wieder erscheinen im Buch Sacharja Gestalten und Bilder, die über die damalige Zeit hinausweisen, wie zum Beispiel der kommende König, der große Hirte, die Öffnung einer Quelle zur Reinigung von Sünde, die universale Königsherrschaft des Herrn. Viele dieser Aussagen werden im Neuen Testament ausdrücklich aufgegriffen und auf Jesus Christus angewendet. Wenn Sacharja von einem König spricht, der auf einem Esel reitet, dann greift das Neue Testament dieses Wort direkt auf, um den Einzug Jesu in Jerusalem zu deuten. Wenn der Prophet von 30 Silberlingen spricht, die als Lohn für den Hirten gezahlt werden, wird genau dieses Detail bei der Gefangennahme Jesu wieder aufgegriffen. Wenn Sacharja ankündigt, Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Erkennt das Johannesevangelium darin eine direkte Erfüllung im Tod Jesu. Diese Dichte an Parallelen zeigt, Sacharja weist klar auf Christus hin. Das Buch verbindet die Hoffnung Israels auf Wiederherstellung mit der Verheißung einer endgültigen Erlösung, die weit über die eigene nationale Geschichte hinausgeht. Und so gilt die Botschaft des Propheten Sacharja auch heute uns. Sacharja stellt uns zunächst eine bittere, aber notwendige Diagnose. Das größte Problem, auch der heutigen Gemeinde, ist oft nicht der gesellschaftliche Druck, nicht der Mangel an Finanzen und auch nicht der Rückgang der Mitgliederanzahl. Das eigentliche Problem ist, wie damals, eine gestörte oder oberflächliche Beziehung zu Gott. Geistlicher Stillstand beginnt selten mit offenen Brüchen, sondern mit schleichender Verschiebung der Prioritäten. Man tut weiterhin, in Anführungszeichen, das Richtige, aber nicht mehr aus lebendiger Nähe zu Gott. Man organisiert, verplant, verwaltet und merkt kaum, dass die innere Ausrichtung verloren gegangen ist. Auch heute kann vieles äußerlich stabil erscheinen. Regelmäßige Gottesdienste und feste Strukturen. Und doch bleibt die entscheidende Frage dieselbe. Wie steht es um die Beziehung zu Gott? Sacharja lehrt, dass geistlicher Stillstand ein Beziehungsproblem ist. Wo Schuld vor Gott nicht ernst genommen wird, verliert eine Gemeinde ihre innere Kraft, selbst bei hoher Aktivität. Wir müssen also aufhören, nur Symptome zu behandeln und stattdessen an die Ursache gehen. Erneuerung beginnt dort, wo wir Gott wieder ernst nehmen. Das fordert dazu heraus, nicht zuerst nach besseren Methoden zu fragen, sondern nach geistlicher Wahrheit vor Gott. Äußere Aktivität ersetzt keine innere Umkehr. Gemeindeerneuerung beginnt nicht mit neuen Programmen, sondern in der Beziehung zu Gott. Wir leben jedoch in einer Welt der Effizienz. Wir denken oft, wenn wir nur die richtige Strategie oder das beste Marketing hätten, dann würde die Gemeinde wachsen. Sacharja stellt sich diesem menschlichen Stolz entgegen. Wahre geistliche Erneuerung lässt sich nicht machen. Sie ist ein Geschenk des Geistes Gottes. Dieses Handeln Gottes hebt die Verantwortung nicht auf. Umkehr, Gehorsam und Wahrheit bleiben notwendig, aber sie sind Antwort, nicht Voraussetzung der Treue Gottes. Vielmehr ist es Gottes Treue, die Erneuerung erst möglich macht. Das befreit uns von dem Druck, alles selbst produzieren zu müssen, aber es ruft uns auch zur Demut und zum Gebet. Gott ist nicht nur der, der uns Aufgaben gibt, sondern er ist der uns befähigt. Aus Gottes Handeln erwächst die dritte große Linie des Buches, die Hoffnung. Sacharja spricht in eine müde und enttäuschte Situation hinein. Aber er lässt das Volk nicht in der Gegenwart stehen. Immer wieder richtet er den Blick nach vorn, auf Gottes zukünftiges Handeln, auf den kommenden König, auf Reinigung, auf endgültige Wiederherstellung. Auch uns eröffnet Sacharja eine Perspektive der Hoffnung, die uns davor bewahrt, an der Gegenwart zu verzweifeln. Wenn wir die Nachrichten hören und Kriege, Ungerechtigkeit und den zunehmenden Zerfall von Werten sehen, liegt die Versuchung nahe, zu resignieren. Doch der Prophet lenkt unseren Blick auf das Ziel, nicht nur auf den gegenwärtigen Zustand. Er macht deutlich, Gott hat seinen Plan nicht aufgegeben. Sein Werk hat begonnen, auch wenn es noch nicht vollendet ist. Das erklärt, warum unsere Gegenwart oft brüchig und unvollständig erscheint, aber dennoch echte Hoffnung möglich bleibt. Gott selbst führt die Geschichte weiter und bringt sie zu dem Ziel, das er festgesetzt hat. Nichts entgleitet seiner Hand. Das lehrt uns Geduld. Diese Geduld ist keine Untätigkeit und kein Rückzug, sondern ein bewusstes Vertrauen in Gottes Handeln. Diese Zukunftsperspektive ist auch kein Vertrösten auf ein Jenseits, sondern eine tragende Kraft für das Hier und Jetzt. Sie macht deutlich, dass wir Teil eines größeren Weges sind. Unsere Hoffnung hängt nicht an politischen Entwicklungen, sondern an einer Person, an Jesus Christus. Er ist der König, der Prophet, der Durchbohrte. An ihm müssen wir uns ausrichten. Und so ruft der Prophet Sacharja uns auch heute noch zu: Richtet euch neu auf Gott aus. Schaut nicht nur auf die Trümmer vor euren Füßen, sondern schaut auf den Gott, der versprochen hat, sein Haus zu bauen. Er ist treu und er wird das Werk vollenden, das er begonnen hat. Soweit die Ausführungen für heute zu dieser Einleitung in das Buch Sacharja. Das nächste Mal wollen wir konkreter auf das erste Kapitel des Buches eingehen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZP30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.